Ja, ich freue mich sehr, dass ich mal nach doch langer Zeit wieder hier bei Ihnen im Schlosskeller sein darf. Es ist schon etliche Jahre her, das war zu Matthias Büchles Zeiten. Da war ich schon mal zu einem Theologieabend im Schlosskeller da. Und ich muss sagen, ich war begeistert von dieser Atmosphäre, gerade auch so diese Gesprächsatmosphäre. Und finde wunderbar, dass wir nachher ausgiebig Zeit und Gelegenheit haben für Rückfragen, um ins Gespräch miteinander zu kommen. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht so genau, was ich jetzt alles sagen werde und wie lang der Vortrag werden wird. Ich hoffe, dass er nicht so lange wird, sonst mache ich einfach früher Schluss, damit wir wirklich ins Gespräch kommen. Und hier ist der Raum, wo wir Zeit miteinander haben. Wir sind ja unter uns, wir können offen reden und man kann wirklich auch mal rausrücken mit dem, was einem unter den Nägeln brennt. Und das finde ich diese tolle Kultur im CVJM, die ich auch schätze und liebe, so wie Christian das vorhin auch schon gesagt hat. Ja, das Thema hat sich hier das Vorbereitungsteam ausgedacht und irgendwie ist es dann eben bei mir gelandet. Und ich unterrichte unter anderem auch neben Neuen Testament Ethik und natürlich auch die Studierenden im Haus. Das sind natürlich Fragen, die bewegen viele Menschen. Junge Menschen nochmal auf eine andere Art und Weise als Menschen, die vielleicht schon länger im Leben unterwegs sind. Und Menschen, die näher mit diesen Fragen vielleicht auch existenziell beschäftigt oder konfrontiert sind, bewegt es nochmal auf eine andere Art und Weise als Menschen, die sagen, ach, da kann man theoretisch sich mal was drüber anhören. Aber eigentlich betrifft es mich nicht so wirklich. Tatsächlich ist dieses Thema Geschlechter in der Bibel und biblische Entdeckungen wollen wir an der Stelle machen. Das Thema war richtig, ne? Also, Geschlechter in der Bibel. Es ist ja so ein riesiges, umfassendes Thema. Da wusste ich in der Vorbereitung gar nicht, wo soll ich denn anfangen und wo soll ich aufhören. Das ist ja ausufernd und so vielschichtig und vieldimensional. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, mal so ein paar Schneisen zu schlagen durch diese unterschiedlichen Thematiken, die damit verbunden sind. Und ich habe gedacht, ich nehme mal die ganz besonders herausfordernden Bibelstellen. Also ich will mich auch nicht rumdrücken um irgendwelche Fragen oder Bibelstellen. Deswegen habe ich gedacht, ich weiß nicht, was passiert, aber ich nehme mal wirklich die ganz steilen Klippen, ja, und dann gucken wir mal, was dabei wird. Ja, die Themen, die den Hintergrund jetzt dieser Beschäftigung mit der Bibel bilden, das sind ja Themen, die seit vielen Jahren in den Medien immer wieder präsent sind, die in Bildungseinrichtungen immer wieder thematisiert sind. Wir haben es in unseren Stellenausschreibungen, wenn wir MWD-Menschen suchen, wenn wir auf die Toilette gehen und erstmal gucken, bin ich hier richtig und so. Also es sind Fragen, die auch in unserem Alltag präsent sind. Personenstandsrecht wurde 2017 schon geändert und manchmal haben wir uns auch an vieles schon gewöhnt, aber haben noch gar nicht so das reflektiert. Und auf der anderen Seite merkt man auch so, in christlichen Kreisen ist es irgendwie so heißes Eisen. Welches Thema ist kein heißes Eisen? Ne? Also von daher ist es eigentlich ganz normal. Und von daher wollen wir mal versuchen, vor diesem Hintergrund gucken, was gibt es für Aussagen in der Bibel, die relevant sind an der Stelle. Und vielleicht haben Sie ja Bibelstellen selber im Kopf oder haben Mühe mit welchen oder finden die ganz besonders wichtig. Vielleicht nehme ich die auf, vielleicht aber auch nicht, dann bringen Sie die hinterher gerne auch mit ins Gespräch. Also die Frage, ist unser biologisches Geschlecht nur binär, männlich oder weiblich, oder gibt es noch andere Geschlechter, Möglichkeiten der Vielfalt, Diversität, nicht binär? Wie ist das eigentlich biologisch? Und auch da kann man immer wieder in den Medien Debatten lesen und wie ist das? Ja, also es wird aber heute, keine Angst, kein Biologievortrag. Dann sind die Geschlechterrollen nicht ungerecht und widersprechen sie nicht dem Grundsatz der Gleichberechtigung und dem Verbot von Benachteiligung, wie wir es ja in unserem Grundgesetz in Artikel 3 haben. Ich denke, das war jetzt auch mal wieder aktuelle Nachricht, Gender Pay Gap. Also, dass Frauen für dieselbe Arbeit 18% weniger verdienen im Schnitt. Das ist ja eine schreiende Ungerechtigkeit. Und da kann man sich ja zu Recht drüber aufregen. Wie ist das eigentlich mit Gender Equality, wie das auf Neudeutsch heißt, also der Gerechtigkeit im Blick auf unterschiedliche Geschlechter und Geschlechterrollen und Geschlechtererwartungen? Oder, um das Fass auch noch aufzumachen, wie ist es denn mit sexueller Orientierung? Wie ist es mit Hetero-, Bi- und Homosexualität? Wie ist es bei uns im CVJM? Ja, wie gehen wir vielleicht auch in Gruppen mit dieser Frage um, wenn Menschen sagen, ja, ich bin eigentlich Bi oder Homo, aber nicht so wirklich Hetero oder ich weiß es eigentlich auch noch gar nicht so genau. Ja? Also das sind die Fragen, die uns ja auch nicht nur in der Jugendarbeit bewegen und begegnen, sondern tatsächlich auch ganz allgemein. Manche Menschen, die erst in späteren Jahren ihres Lebens tatsächlich mal an dieses Thema rangehen, weil sie eigentlich merken, das betrifft mich tatsächlich auch persönlich schon immer, aber ich habe mich noch nie getraut, mich dem auseinanderzusetzen. Von daher also ein ganzer Sack voll Fragen und Themen und wir versuchen da ein bisschen Ordnung und Struktur reinzukriegen. Und eine hilfreiche Sache ist dabei immer, wenn man sich mal Begriffe klar macht. Also wovon reden wir eigentlich, wenn wir bestimmte Begriffe, die in den Debatten auch immer gebraucht werden und häufig genug durcheinander, wenn man die mal klar hat. Von daher eine ganz wichtige Unterscheidung an der Stelle, wenn wir von Geschlecht sprechen, so wie in unserem Titelthema Geschlechter in der Bibel, dann gibt es dafür zwei Begriffe, die diesen Begriff Geschlecht näher bestimmen. Das eine, unser biologisches Geschlecht, Sex. Und da denken wir jetzt noch nicht an Geschlechtsverkehr, sondern schlicht und ergreifend an unser biologisches Geschlecht. Und das ist genetisch bedingt. Wenn wir über soziale Geschlechterrollen sprechen, also Zuschreibungen, zum Beispiel zu einem biologischen Geschlecht, wie sich ein Mensch mit einem bestimmten biologischen Geschlecht zu verhalten hat und welche Rolle er, sie divers einzunehmen hat, dann sprechen wir von Gender. Das ist eine wichtige Unterscheidung, weil das auch manchmal durcheinander gebracht wird. Und natürlich hängen diese beiden Begriffe und Bereiche miteinander zusammen. Aber es ist erstmal wichtig zu unterscheiden, das eine ist die Biologie und das andere ist die Soziologie. Die Biologie ist nicht ganz so variabel wie die Soziologie. Und das werden wir dann auch merken bei kulturellem Wandel, wie sich eben Gesellschaften auch wandeln. Ich habe mal versucht, ein bisschen eine Struktur in den Vortrag reinzubringen und das folgendermaßen gegliedert. Von daher sage ich Ihnen jetzt, was ich mit Ihnen vorhabe und was ich sagen möchte, in welcher Reihenfolge. Dann sage ich das und hinterher überlegen wir, ob das jetzt so war. Das erste ist biblisch-anthropologische Grundeinsicht. Anthropologie, die Lehre von dem Menschen. Und wenn wir mit diesem Thema Geschlechter in der Bibel uns beschäftigen, dann ist das ein Thema, das mit uns Menschen, mit unserem Menschsein zu tun hat, also ein anthropologisches Thema. Und da gibt es von der biblischen Anthropologie her eine wesentliche Grundeinsicht, nämlich, dass wir geschlechtliche Wesen sind. Und was bedeutet das eigentlich für uns? Dass wir von Gott als geschlechtliche Wesen geschaffen sind. Und da hängt auch dann zusammen eine Frage, die in vielen Bereichen eine Rolle spielt in der Bibel. Das ist die Frage der sogenannten Generativität. Das heißt, der Weitergabe des biologischen Lebens. Also Zeugung von Kindern, Nachwuchs. Wie ist das mit der Generativität in der Bibel und warum ist das für das biblische Verständnis von Geschlechtlichkeit relevant? Das ist so der erste Punkt. Da sind wir bei der Schöpfung im ersten Glaubensartikel sozusagen. Dann gucken wir mal, und vielleicht wundert Sie das jetzt, Fehlentwicklungen in der Theologie und Kirchengeschichte. Wir machen da so einen kleinen Ausflug schon mal in die Zukunft der Bibel. Und das ist deshalb wichtig, weil unser Blick auf die Bibel, wie wir biblische Texte lesen, sehr geprägt ist durch das, was wir durch die Kirchen- und Theologiegeschichte alles mitgekriegt haben und was uns geprägt hat und welche Ansichten so im Laufe der Jahrhunderte auch da waren, sich verfestigt haben oder auch verändert haben. Wir gucken uns sozusagen an, was hat unsere Brille geprägt, wenn wir die biblischen Texte lesen. Und wir wollen ja dann wirklich die biblischen Texte selber lesen und müssen uns da ein bisschen bewusst sein, okay, wie sind denn unsere Brillen jeweils getönt, dass wir Texte auf eine bestimmte Art und Weise lesen. Von daher ein kurzer Ausflug da in die Theologie und Kirchengeschichte. Und drittens soll es Klärungen geben. Es wird gerade bei dem Thema sehr häufig von dem Begriff der Schöpfungsordnung gesprochen und ausgegangen. Was ist eigentlich gemeint? Ja, es ist ja kein biblischer Begriff, Schöpfungsordnung, aber trotzdem bestimmt ja häufig auch die ethischen Debatten. Und wir fragen mal, okay, was ist denn Schöpfungsordnung? Und gibt es auch eine Fallordnung? Und gibt es auch eine Erlösungsordnung? Ja, und was hat das vielleicht miteinander zu tun? Und deswegen wollen wir uns das mal angucken und klären. Und da gehe ich mit Ihnen mal so wirklich die ganz steilen Bibeltexte durch. Die gucken wir uns da mal an. Dann wollen wir aber uns, und das ist, ich habe das am Anfang schon gesagt, was ist denn das Unveränderbare an der Botschaft? Was ist denn der Kern unseres christlichen Glaubens? Und das ist Jesus Christus. Und so wie Gott sich uns in Jesus Christus gezeigt, geoffenbart hat, was er für uns getan hat, die Bedeutung seines Kreuzes und seiner Auferstehung für unser Heil in Zeit und Ewigkeit. Das ist der Kern. Und die entscheidende Frage ist auch immer theologisch und ethisch. Was bedeutet das für unser Menschsein? Was bedeutet das für unsere Lebensgestaltung? Was bedeutet das für das, was wir hoffen dürfen? Von daher biblisch-christologische Grundeinsicht. Und ich nehme mit dem Überschrifttitel da schon ein bisschen was vorweg. In Christus sind wir eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Und Unterschiede der alten Schöpfung sind in Christus aufgehoben. Das gucken wir uns mal genau an der Stelle. Und schließlich als letztes dann, wie ist es mit unserer ethischen Verantwortung in der Gestaltung der Geschlechter und der Geschlechterbeziehung in dieser Zwischenzeit? Wir kommen von der alten Schöpfung her und wir leben noch in ihr. Wir sind noch in dieser Zeit, die auch noch, muss man sagen, ja auch stark auch für uns Christen unter dem Signum und Vorzeichen auch der Entfremdung von Gott und des Gefallenseins lebt. Und auf der anderen Seite gehören wir schon zur neuen Welt Gottes, sind in Christus eine neue Kreatur und es hat sich grundlegend etwas verändert. Und wie gehen wir in dieser Zwischenzeit und in dieser Spannung, die das auch mit sich bringt, dann ethisch verantwortlich mit diesen Fragen um? Das wäre der Plan. Also, wenn Sie irgendwie noch Ergänzungsvorschläge zur Tagungsordnung hätten, dann wäre da auch die Gelegenheit dafür. Also, wie gesagt, wir kommen ja dann ins Gespräch und wenn Sie zwischendurch das dringendste Bedürfnis haben, mich zu unterbrechen, überhaupt kein Problem. Ja? Bevor Sie rauslaufen, ja, sagen Sie lieber, hallo, ich muss jetzt mal sagen, ich habe eine Frage, das brennt mir so unter den Nägel, ich kann nicht bis nachher warten. Machen Sie das, Sie bringen mich nicht aus meinem Konzept. Ja? Also, da muss schon viel passieren, dass ich mal aus dem Konzept komme. Nicht, dass ich keins hätte, das habe ich jetzt vorgeschlagen, aber so. Gut, dann starten wir mit dem ersten Punkt. Wir sind geschlechtliche Wesen. Und das muss man sich erstmal bewusst machen, denn dieses Wissen war in der Kirchengeschichte nicht gleichermaßen präsent. Das ist diese anthropologische Grundeinsicht, dass wir nicht nur, ich fange mal ganz grob an, nicht nur einen Körper haben, sondern nach biblischem Menschenbild sind wir eine leibliche Existenz. Wir haben keinen Körper, wir sind Körper. Das Gleiche gilt für die Seele. Wir haben nicht eine Seele, sondern wir sind Seele. Im Schöpfungsbericht 1. Mose, da steht gleich bei der Erschaffung des Menschen, 2. Schöpfungsbericht, der Lehmkloß ist gestaltet und jetzt pustet Gott ihm den Lebensodem ein. Und dann heißt es, und der Mensch ward eine Nefesh Chaya, eine lebendige Seele. Das heißt, wir haben nicht eine Seele, sondern wir sind Seele. Wir haben nicht einen Geist, sondern wir sind Geistwesen. Also alle diese Aspekte unseres Menschseins, die machen zusammen unsere Ganzheit aus und nicht, sind keine Teilaspekte des Menschseins, die man auch so voneinander trennen könnte. Von daher, wenn wir über Geschlechtlichkeit des Menschseins reden, dann reden wir nicht nur von der Körperlichkeit, sondern das hat auch was mit unserer Seele und mit unserem Geist zu tun und mit so einigen anderen Dingen, mit unserem sozialen Dasein, denn als Menschen sind wir auch immer ein soziales Wesen von Gott, als Gegenüber geschaffen, in Beziehung geschaffen. Also von daher, wir sind geschlechtliche Wesen. Ja, unsere geschlechtliche Identität, die gehört zu unserem Menschsein ganz wesentlich tatsächlich dazu, als geschaffene Menschen. Und die Probleme entstehen immer dann, wenn wir unsere eigene Geschlechtlichkeit ablehnen, weil wir denken, sie wäre nicht gut. Das hat in der Kirchengeschichte zu verhängnisvollen Folgen geführt, bis heute. Von daher, vom Schöpfungsbericht her, wissen wir, wir dürfen unser Menschsein empfangen aus Gottes Hand. Und da finde ich ja immer die Erklärung Luthers im kleinen Katechismus zum ersten Glaubensartikel nach wie vor grandios. Der hat es so schön auf den Punkt gebracht. Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt aller Kreatur. Das heißt, ich nehme mich, meine Existenz mit allem, was dazugehört, als Gabe aus Gottes Hand. Das ist natürlich auch wichtig dann für das Thema Akzeptanz. Wenn ich weiß, ich darf mich so, wie ich bin, in meiner Geschöpflichkeit, mit allem, was dazugehört, aus Gottes Hand empfangen, dann ist es die Grundlage für Annahme, für Selbstannahme, aber auch für die Annahme von anderen. Denn das gilt nicht nur für mich, sondern das gilt für jeden von uns. Und das ist tatsächlich im Schöpfungsbericht schon ganz zentral grundgelegt. Die Bibel kennt also keine Körper- oder Sexualfeindlichkeit. Das hat sich im Lauf der Kirchengeschichte verändert. Wenn wir da gleich mal drauf gucken, Augustinus war da so ein Kamerad, mit dem wir da mal diskutieren müssen. Die Bibel kennt das nicht. Geschlechtlichkeit ist Gabe Gottes, einschließlich erotischer Liebe, das Hohelied der Liebe im Alten Testament. Das sind erotische Lieder. Wenn Sie die lesen, in der Kirchengeschichte hat man das dann gleich auf Christus und die Seele und so allegorisch übertragen und gedeutet, weil man Schwierigkeiten mit Erotik hatte. Die Bibel hat da kein Problem. Ja, also wenn Sie dieses Hohelied der Liebe lesen, das ist voller erotischer Bilder. Und das gehört ganz natürlich zu unserer Geschöpflichkeit dazu, ist gut und ist schön. Und von daher haben wir auch in den Schöpfungsberichten bereits 2 Aspekte, die mit unserer Geschlechtlichkeit zusammengehören auch. Das eine ist, dass sie unter dem Segen und Auftrag Gottes steht. Da haben wir jetzt das Stichwort Generativität, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist Segen Gottes, ganz handfest. Und das andere, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wir sind Gemeinschaftswesen. Wir sind auf ein Du hin angelegt. Und wie Martin Buber schön gesagt hat, ich werde am Du zum Ich. Ja, also wir sind auf ein Du, auf das Du Gottes, aber auch auf das mitmenschliche Du hin angelegt. Und es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Damit bin ich schon bei dem Thema Generativität. Das Alte Testament legt zunächst den Fokus ganz auf die Generativität des Menschen, das heißt auf die biologische Fortpflanzung. Und man kann sich erst vorstellen, wie viele Menschen haben denn damals so gelebt? Das waren nicht allzu viele und es sollten mehr werden. Diese Frage nach der Generativität, die hat sich natürlich mit dem Stichwort, das seit Jahrzehnten ja auch präsent ist, der Bevölkerungsexplosion, wie auch immer man zu diesem Begriff kommt, ja, und ist ja eigentlich, Bevölkerung explodiert ja nicht, ne? Es handelt sich ja immer um Menschen und nicht um eine schreckliche Explosion oder sowas. Aber mit 8 Milliarden Menschen haben wir den Auftrag Gottes schon ganz gut erfüllt, ja. Manchmal haben wir ein bisschen Problem, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle jetzt eng wird, ja, an vielen Punkten. Aber tatsächlich für den biblischen Schöpfungsauftrag gilt erstmal, seid fruchtbar und mehret euch. Umgekehrt, da können wir jetzt etliche Beispiele aus der Bibel aufzählen, ist es so, dass Kinderlosigkeit, das heißt ausbleibende Generativität, als fehlender Segen Gottes verstanden wurde. Mitunter sogar als Strafe Gottes. Sie kennen die biblischen Geschichten. Ich habe hier mal ein paar Stichworte, Namen aufgeschrieben. In den Erzvätergeschichten Sarah und Abraham, hochbetagt. Sarah war schon längst über ihrer Menopause. Hoffnung auf Kinder konnten beide keine mehr haben. Trotzdem gab es diese Verheißung des Nachkommens. Und der Glaube hat geschwächelt und sie haben die Hagar, die Sklavin, als Leihmutter genommen. Das war Sarahs Idee. Und worauf es mir jetzt ankommt an der Stelle ist, dass Leihmutterschaft da zu Erzväterzeiten war ganz normale Sache. Sklaven konnte man dafür auch gut nutzen und das haben die auch gemacht. Und die Hagar, letztes Jahr haben wir uns damit beschäftigt, was Jahreslosung war, die musste jetzt als Leihmutter herhalten und hat einen Sohn zur Welt gebracht. Und in dem Moment, wo sie schon schwanger war und dann noch verstärkt, als der Ismael zur Welt gekommen war, hat die Sklavin ihre Herrin verachtet. Weil Kinderlosigkeit ist eine soziale Schmach, ist eine Schande, ja, ist ein Makel, ist ein deutliches Defizit. Und das hat natürlich damit zu tun, dass Gott da offensichtlich nicht gesegnet hat. Ja, vielleicht sogar straft an der Stelle. Andere Beispiele sind die Eltern Simsons im Richterbuch. Oder wir kennen die Hannah, die Mutter von Samuel. Der Elkanah, der hatte auch 2 Frauen. Und die andere, die Penina, die hatte Söhne zur Welt gebracht. Und die Hannah war kinderlos geblieben. Und die musste sich den Spott und tatsächlich das Sticheln ständig von ihrer Mitfrau da gefallen lassen. Und das war sehr, sehr bitter und schmerzhaft. Und der Mann, der konnte sie auch nicht trösten. Und dann bekommt sie einen Sohn, den Samuel. Und Samuel, Shemuel, heißt Gott hört. Ja, er hat das Gebet der Hannah gehört und hat ihr einen Sohn geschenkt. Oder im Neuen Testament Elisabeth und Zacharias, die Eltern von Johannes dem Täufer. Da sagt die Elisabeth, als sie dann schwanger wurde, der Herr hat die Schmach von mir genommen. Also im Alten Testament Kinderlosigkeit, fehlende Generativität war ein Makel, als fehlender Segen Gottes ja sogar als Strafe angesehen. Da gucken wir dann auch, was hat sich da im Neuen Testament dann geändert. Aber es zeigt natürlich, dass Generativität, das war das A und O, das war das wichtigste Thema. Der Mann hat sich eine Frau genommen und nicht die Frau war eigentlich das Wichtige, sondern dass sie Kinder zur Welt bringt, hauptsächlich Söhne. In vielen Kulturen der Welt ist das auch heute noch so. Könnte ich jetzt auch viele Beispiele erzählen. In manchen Kulturen ist es tatsächlich noch so, dass es da sogar so ist, dass wenn ein Mädchen zur Welt kommt, dass es häufig auch umgebracht wird. Ja? Also Infantizide bei Mädchengeburten sind in manchen Kulturen dieser Welt leider noch verbreitet. Die können staatlich verboten sein, so tief in der Kultur drin. Irgendwas passiert dann immer mit dem Mädchen. Also ganz furchtbar, aber tatsächlich das hängt mit diesem kulturellen Verständnis der Generativität vor allen Dingen eines Stammhalters zusammen. Jetzt haben Sie sich vielleicht schon gewundert, warum sind denn immer die Frauen schuld, wenn das Paar kein Kind bekommt? Ja? Das heißt dann immer, der Herr hatte ihren Leib verschlossen. Ja? So eine Standardformulierung, die immer wieder kommt. Von Männern ist da nie die Rede. Firing blanks oder so, das kannte man im Alten Testament nicht. Ja? Das gab es nicht, dass vielleicht die Zeugungsunfähigkeit am Mann liegen könnte. Es war immer die Frau. Und na klar, das war ja auch offensichtlich. Den Samen konnte man ja sehen, aber was da im Leib einer Frau vor sich geht, das konnte man damals nicht sehen. Und von der Verschmelzung von Samen und Eizelle wusste man damals auch noch nichts. Ja, also insofern war das erstmal das Offensichtliche, das war, lag sozusagen vor Augen. Und damit hängt ein weiterer Aspekt zusammen, der jetzt für biblische Anthropologie an der Stelle relevant ist. Im Samen war schon das komplette Leben enthalten, nach der Vorstellung. Das komplette Leben war enthalten im männlichen Samen. Also, dass man da noch eine weibliche Eizelle dazu braucht und eine Verschmelzung stattfinden muss und so, das wusste man alles nicht, das hat man auch nicht gesehen. Ja, aber wenn der Same da war schon alles drin. Und deshalb war es ein Frevel am Leben, wenn der männliche Samen verdarb. Also der musste verwendet werden. Ja? Und einfach so, das hat einen Mann unrein gemacht und es war sogar ein Frevel. Und dazu zwei Beispiele, die auch mit der Geschlechtlichkeit und dem, was das in der Kirchengeschichte dann oft gemacht hat, wo man auch Bibelstellen falsch gedeutet hat. Onan, die Geschichte im Alten Testament, im ersten Buch Mose, weiß nicht, ob Sie die präsent haben. Jedenfalls gab es das Gesetz im Alten Testament, dass wenn ein Ehemann verstarb, ohne Nachkommenschaft gezeugt zu haben, dann musste der Bruder die Witwe zur Frau nehmen und anstelle seines Bruders Nachkommenschaft erzeugen, damit der Name in Israel erhalten bleibt. Und diese Aufgabe, die ist mit der Tamar dem Onan zugefallen. Und jetzt macht der Onan etwas. Er sagt, ich habe überhaupt keinen Bock drauf, ja, mit der Witwe meines Bruders jetzt ein Nachkommen zu zeugen, weil der gehört mir dann sowieso nicht. Und er macht einen Coitus interruptus und der Same fällt auf die Erde und verdirbt. Und dann heißt es, und der Herr war sauer auf den Onan und ließ ihn sterben. Und jetzt haben Sie wahrscheinlich schon im Hinterkopf gehabt, Mensch, Onan, der Name, sagt mir irgendwas, der Begriff Onanie kommt daher. Und weil man diesen Text so gelesen hat, dass der Same eben nicht verderben darf, weil das ein Frevel ist und da lässt einen der Herr sterben, deswegen hat man gesagt, Onanie, Mensch, Selbstbefriedigung, Masturbation ist eine ganz schlimme Sünde. Und wenn man das tut, ja, vielleicht lässt einen der Herr nicht sterben gleich, aber es hat ganz schwere gesundheitliche Folgen. Möglicherweise wirst du schwachsinnig. Ich habe mit einem Urologen gesprochen in Marburg. Der war schon etwas älteren Semesters und ich war bei ihm und dann sagt er, Sie sind doch Theologe, ich habe da mal eine Frage. Ich habe da noch so ein Urologen-Lehrbuch und da steht drin, dass die Kirche lehrt, dass es ganz schlimme gesundheitliche Folgen hat, bis hin zu Schwachsinnigkeit, wenn man sich selbst befriedigt. Also in dem Fall ist natürlich nur von männlicher Selbstbefriedigung gesprochen, weil es ja um den Samen geht. Und das hat ihn doch verunsichert. Und deswegen wollte er da mal meine Meinung dazu hören. Und dann habe ich ihm mal die Geschichte erklärt und er sagt, ja. Also wie kann man auch die Bibel lesen und auslegen und wie viele Menschen leiden dann unter solchen Deutungen. Also falscher Begriff Nummer 1. Falscher Begriff Nummer 2, Sodomie. vielleicht auch schon mal irgendwo untergekommen. Aus dem dritten Buch Mose, die zwei Stellen, die häufig im Zusammenhang mit dem Thema Homosexualität aufgeführt werden. Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Natürlich nur Männer angesprochen hier in diesem Gesetzestext. Frauen werden da nicht angesprochen. Nie übrigens. Und was heißt das jetzt? Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Auch da geht es wieder um Generativität. Weil ein Mann mit einem Mann eben kein Nachkommen zeugen kann. Und wenn es dann zum Samenerguss kommt, dann geht der Same verloren und dann ist ja wieder das ganze Leben futsch. Und das ist schlimm. Ja? Also von daher, du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Es geht also hier nicht um homosexuelle Orientierung oder homosexuellen Verkehr in dem Sinn, sondern es geht darum, dass der Same vergeudet wird. Und das ist der Frevel an der Stelle, weil hier Generativität verhindert wird. Ja? Übrigens, über weibliche Selbstbefriedigung oder lesbische Beziehungen sagt das Alte Testament nirgends etwas. Das ist dem Alten Testament egal, weil da ist das Thema Generativität spielt da keine Rolle. Also von daher erstmal wichtig zu sehen, wo kommt aber jetzt der Begriff Sodomie her? Natürlich von der Stadt Sodom. Und wenn wir die Geschichte lesen, dann wollten ja da die üblen Männer in Sodom, die Engel, die zu Lot kamen, missbrauchen. Man hat das dann immer gedeutet, aha, das ist eine homosexuelle Praktik und das ist in Sodom und deswegen hat man das Sodomie genannt. Aber worum es hier in der Geschichte geht, ist, dass Sexualität als Gewaltmittel missbraucht wird, um andere zu demütigen. Es geht um sexuelle Gewalt, um Missbrauch. Ja. Und da haben wir einige Stellen tatsächlich im Alten Testament. Es geht also auch da nicht um das Thema Homosexualität, sondern darum, dass die Menschen von Sodom so verdorben waren, dass sie Vergewaltigung als Waffe missbraucht haben. Das, was wir leider heute auch aus allen Kriegsgebieten kennen. Und da ist die Bibel strikt dagegen. Und da möchte man wirklich auch manchmal Feuer und Schwefel vom Himmel fallen lassen. Also darum geht's. Von daher, wenn diese Begriffe Onanie oder Sodomie vorkommen, dann weiß man, aha, das sind biblische Geschichten. Die sind aber im Lauf der Auslegungsgeschichte in eine Bedeutung hineingeschoben worden, die sie gar nicht haben. Ja, gehen wir ein bisschen weiter. Männlich, weiblich, divers in der Bibel. Wie gesagt, aufgrund der Generativität liegt der Fokus auf der Zweigeschlechtlichkeit des Menschen, wie sie ja auch biologisch Voraussetzung ist für die Weitergabe des Lebens. Jetzt ist es so, dass in der Bibel aber durchaus auch Varianten vorkommen, die auch in der jüdischen Tradition, auch nachbiblisch noch in Talmud, begrifflich festgehalten sind. Nach Auslegung von Rabbinen ist die Erschaffung des Menschen nach Genesis 1 so, dass der Mensch zum Ebenbild Gottes geschaffen wurde, als androgyner Mensch, der erst hinterher in männlich und weiblich getrennt wurde. Also tatsächlich der Mensch als androgynes Wesen, als männlich-weiblich Wesen, ist als solches zum Ebenbild Gottes geschaffen. Als ein androgynes Wesen und erst im zweiten Schritt dann in männlich und weiblich geteilt. Die Engel, die auch zur Schöpfung Gottes gehören, gelten als geschlechtslose Wesen. Und Menschen, die aufgrund äußerer Merkmale nicht zeugungsfähig waren, wurden als Verschnittene beziehungsweise als Eunuchen bezeichnet. Und das Entscheidende war da, dass sie nicht kultfähig waren. Sie durften nicht am Tempelgottesdienst teilnehmen. Wir haben da auch eine Stelle aus der Tora, aus dem fünften Buch Mose. Kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Das ist natürlich jetzt nicht einladend, das ist sehr exklusiv an der Stelle und auch da gucken wir mal, was macht das Neue Testament damit, denn, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, das Neue Testament hat eine fantastische Eunuchengeschichte. Ja, gucken wir uns mal ganz kurz in der jüdischen Tradition die Begriffe an, die es gibt für verschiedene Geschlechter. Erstmal Sachar männlich und Nekevah weiblich. Interessant ist, und das ist in neueren Bibelübersetzungen auch berücksichtigt, dass da nicht steht, wie es zum Beispiel auch Luther noch übersetzt hat, und Gott schuf den Menschen und schuf ihn als Mann und Frau, sondern da steht tatsächlich, und er schuf den Menschen männlich und weiblich. Macht das einen Unterschied? Wir gucken mal noch, ob das einen Unterschied macht oder nicht. Ja? Und genau diese Formulierung ist dann auch in die griechische Übersetzung des Alten Testaments und so haben wir es auch im Neuen Testament, männlich, weiblich. Und das sind eben die Begriffe im Hebräischen hier. Dann Androgynos haben wir im Talmud, das ist ein griechisches Wort, das da aufgenommen wurde. Und dann wieder aramäische bzw. hebräische Begriffe, Tumtum, also das Fehlen von Geschlechtsmerkmalen. Eilonit Hamar, bei Geburt als weiblich identifiziert, aber spätere natürliche Entwicklung männlicher Charakteristika. Eilonit Adam, bei Geburt als weiblich identifiziert, aber spätere Entwicklung männlicher Eigenschaften durch menschliche Intervention. Saris Hamar, bei Geburt als männlich identifiziert, aber spätere natürliche Entwicklung weiblicher Eigenschaften. Und Saris Adam, bei Geburt als männlich identifiziert, aber spätere Entwicklung weiblicher Eigenschaften durch menschliche Intervention. Also die jüdische Tradition hat von der hebräischen Bibel her durchaus schon eine relative Diversität, auch in den Bezeichnungen für unterschiedliche Geschlechtsidentitäten und Merkmale. Das ist eine relative Vielfalt, die interessant ist, da auch erstmal wahrzunehmen an der Stelle. Ja, die Fehlentwicklungen in der Theologie und Kirchengeschichte und ihre Wirkung auf unser Bibelverständnis. Eine Stelle, Psalm 51, Vers 7, die war für den Kirchenvater Augustinus, 4. 5. Jahrhundert, ganz zentral. Da steht nämlich in diesem Bußgebet Davids: In Sünden hat mich meine Mutter empfangen und in Sünden bin ich geboren. Und Augustinus hat da die Lehre der sogenannten Erbsünde daraus gemacht, in der Vorstellung, dass die Sünde durch den Geschlechtsakt weiter vererbt wird. Und das war standardkirchliche Lehre für die nächsten 1500 Jahre. Und was macht das mit menschlicher Sexualität, wenn man immer davon ausgehen muss, dass Sex eigentlich sündig ist und dass dadurch, durch den Geschlechtsakt, die Sünde weiter vererbt wird, die doch Tod und Verderben bringt. Und von daher entstand dann in der Kirche eine extreme Leib- und Sexualfeindlichkeit. Mit all den Konsequenzen, die es dann hatte. Das Reinheitsideal war natürlich dann die Ehelosigkeit. Das Mönchs- und Nonnenwesen ist aufgeblüht. Und das hat jetzt aber Augustinus alles nicht aus der Bibel. Diesen Vers, Psalm 51, der ist ja nicht so zu verstehen, dass hier genetisch Sünde weitergegeben wird. Wenn das tatsächlich so wäre, dann wäre ich für die Genschere. Ja, einmal schnipp, schnapp und die Sünde wäre weg aus unserem und dann gehen. Wenn es so einfach wäre, ja, ich wäre sofort dabei. Ja, aber Augustinus hat noch keine Ahnung von Genetik gehabt und es ist leider nicht so. Oder vielleicht ist es auch zum Glück nicht so. Ja.
Der Augustinus war ein ziemlich schlauer Mensch. Der hat nicht einfach nur einen Vers genommen und hat gesagt, jetzt ist der Prädikat.
Ja, genau, wunderbar. Also tatsächlich ist es der einzige Vers, den man vielleicht so interpretieren könnte, aber seine Quellen, da haben Sie völlig recht, die hat er woanders her, nämlich aus dem Neuplatonismus. Und im Neuplatonismus, da kommt er her philosophisch, da ist ein starker Dualismus zwischen Materie einerseits und die ist schlecht und Seele, die ist ewig andererseits und die Seele reinigt sich sozusagen, indem sie sich von allem Materiellen nach und nach befreit. Und alle Begierden sozusagen, die sind schlecht und wenn man Begierde los wird, ähnlich wie so ein buddhistischer Mönch vielleicht, ja, dann hat man die Reinheit der Seele. Das hat zu extremen Formen der Askese geführt in der Christenheit. Wir finden Ansätze schon im Neuen Testament als Irrlehre identifiziert, in der sogenannten Gnosis. Ja, also, dass da Menschen auch in den Gemeinden in der Urchristenheit schon waren, die sagen, es ist ein Verbot zu heiraten beispielsweise. Und Paulus sagt, lasst euch so ein dummes Zeug nicht einreden. Ja, sondern wir haben einen Schöpfer und alles, was Gott gemacht hat, ist gut. Ja, also von daher die Sexual- und Leibfeindlichkeit in der Kirche, die zog über diese Tür bei Augustinus mit der Erbsündenlehre rein. Die Erbsündenlehre hat einen wahren Kern, wir sagen Originalsünde oder Grundsünde, aber die hat mit Vererbung und mit Genetik und mit Sex nichts zu tun an der Stelle. Und was natürlich auch damit zusammenhängt, und da komme ich so zu dem weiteren Themenbereich, ist, dass tatsächlich die Frauenfeindlichkeit damit eingekehrt ist. Denn es sind ja die Frauen, die dann sozusagen die Kinder zur Welt bringen und die sozusagen das Objekt der Begierde werden. Und diese Frauenfeindlichkeit hängt tatsächlich auch damit zusammen. So, ich gucke auf die Uhr und wir gehen da ein Stück weiter. Das spare ich mir mal jetzt gerade, Bibelübersetzung über männlich-weiblich habe ich schon gerade gesprochen. In unseren neuen Bibelübersetzungen haben wir zu Recht Brüder und Schwestern an vielen Stellen, da können wir auch gerne nochmal drüber reden. Vielleicht Schöpfungsordnung, Fallordnung oder Erlösungsordnung, Klärungen. Jetzt kommen die ganz harten Bibelverse, 1. Mose 3, Vers 16, nach der Vertreibung aus dem Paradies. Und zur Frau sprach er, also Gott, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Ja, also der Mann soll Herr über die Frau sein. Das ist eine Strafe. Ja, das ist die Strafe, die da Gott nach dem Sündenfall und nach der Vertreibung aus dem Paradies verhängt. Von daher Patriarchat als Strafe. Patriarchat heißt ja wörtlich Väterherrschaft eigentlich, meint die soziologische Verhältnisbestimmung von Mann und Frau, die ein klares Machtgefälle zum Ausdruck bringt und die Unterordnung der Frau unter den Mann, ob das jetzt der Vater ist bei der unverheirateten Frau oder der Ehemann bei der verheirateten Frau oder der Bruder, wenn der Vater nicht mehr lebt oder der Sohn, wenn sie Witwe geworden ist. Immer ist es die männliche Leitungsperson in dem Familienverband, die dann die Herrschaft oder die Verantwortung für die Frau übernimmt. Übrigens dieses Patriarchat, ich bin Jahrgang 68 und meine Mutter musste laut Gesetz meinen Vater noch fragen, wenn sie ein Konto eröffnen wollte oder eine Arbeitsstelle übernehmen wollte. Ja, also was wir denken, ach Mensch, was gibt es denn da für Länder auf der Welt, wo die Frauen den Mann fragen müssen, ob sie einen Führerschein machen dürfen oder so. Das ist ja im Mittelalter. Nein, das ist Bundesrepublik Deutschland Anfang der 70er Jahre. Ja? Und wir sind ja so dankbar, dass sich da viel geändert hat. Jedenfalls dieses patriarchale Gesellschaftsbild, das haben wir auch in der Bibel zu großen Teilen im Alten Testament. Und auch das Ehebruchsverbot in den 10 Geboten und das Begehrensverbot, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Weib, Kind und so weiter, das gehört ins Eigentumsrecht. Ja, weil die fremde Frau ist das Eigentum eines anderen Mannes. Deswegen darf ich mich daran nicht vergehen. Ja, also darum geht es in dem Zusammenhang, Eigentumsrecht. Jetzt gucken wir ins Neue Testament. Und eine steile Stelle bei Paulus im 1. Korintherbrief, die lese ich uns mal vor. Da geht es um die Frage, soll eine Frau im Gottesdienst ein Kopftuch tragen? Ja, sich bedecken beim Gebet. Ich sehe jetzt nicht so viele Kopftücher hier. Ne? Ich weiß nicht, wer diese Praxis hat. Wir kennen es manchmal aus bestimmten Gemeinden, wo das so gängige Praxis noch ist. Jedenfalls wird schon deutlich, das ist kulturellem Wandel durchaus stark unterworfen. Und wie begründet aber Paulus das an der Stelle? Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, denn er ist Gottes Bild und Abglanz. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz, denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Und der Mann wurde nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Das ist eine dunkle Stelle im Neuen Testament. Wir wissen eigentlich gar nicht, was das für einen Hintergrund hat und was das mit den Engeln zu tun hat und warum das den Engeln hilft, wenn eine Frau mit Kopftuch auf dem Haupt betet. Ja? Erschließt sich uns nicht mehr. Trotzdem ist diese Begründung, die Paulus dafür bringt, durchaus in dem Sinne einer Schöpfungsordnung, dass sozusagen der Reihe nach erstmal der Mann geschaffen wurde und dann die Frau geschaffen wurde. Und das eigentliche Ebenbild Gottes, der Abglanz Gottes, ist der Mann und die Frau ist Abglanz des Mannes. Also deutliches hierarchisches Gefälle, das da jetzt plötzlich reinkommt. Und trotzdem macht Paulus jetzt etwas, dass er im Prinzip seine eigene Argumentation aufhebt und relativiert. Denn er schreibt, ich habe es hier fett gedruckt, doch im Herrn ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau von dem Mann, so ist auch der Mann durch die Frau, aber alles von Gott. Ja, also diese traditionelle Argumentation, die er da anführt, die hebt er im nächsten Satz auf und relativiert das ganz stark. Ja, also wir sind aufeinander angewiesen, der eine ist ohne die andere nichts und alles ist aber doch von Gott. Also von daher sagt er dann, urteilt bei euch selbst, steht es einer Frau wohl an, dass sie unbedeckt vor Gott betet, lehrt euch nicht die Natur selbst, und jetzt kommt's, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt. Die Jesus-Filme und Bilder, die ich kenne, da hat Jesus immer lange Haare. Ja? Und jetzt soll es die Natur sein, die mir kurze Haare vorschreibt. Also auch da sehen wir, das ist ein kultureller, gesellschaftlicher Wandel. Ja, welche Haarfrisur und ob die Haarfrisur jetzt eine Bedeutung für Gott hat oder nicht. Ja. Also von daher merken wir, Paulus geht auf eine ganz konkrete Anfrage aus der Gemeinde in Korinth ein. Da gab es bestimmte Fragestellungen und Probleme und er argumentiert so, dass die Leute andocken können und gleichzeitig will er sie über ihre Denkweise hinausführen, indem er sagt, aber alles ist von Gott und Mann ohne Frau ist nichts und Frau ohne Mann ist nichts und so. Ja. Ich habe noch eine krassere Stelle. Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Besonnenheit, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand, sondern wie sich's ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen. Ach, ich habe das auch hier. Kann man es mitlesen? Ja. Nee, das war eins zu weit. Das ist es. Also erstmal Kleiderschmuck und Kosmetik. Einer Frau gestatte ich nicht, jetzt kommt es, dass sie lehre. Auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt. Die Frau aber wurde verführt und übertrat das Gebot. Sie wird aber gerettet werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt. Da haben wir wieder die Generativität. Und jetzt wird man sogar gerettet dadurch. Krass. Ja. Wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung. Also der Hintergrund ist der, dass in den Pastoralbriefen, wo der erste Timotheusbrief auch dazugehört, dass es da Witwen gab, auch sehr junge Witwen, und die wurden in der Gemeinde versorgt, indem sie in Familien aufgenommen wurden. Und jüngere Witwen, die durchaus noch mal im heiratsfähigen Alter waren, und da gab es auch manche, die ja, waren sehr offen für Wanderprediger und was die so für ihr Lehren alles zum Teil mitgebracht haben, und haben sehr viel Unruhe dann in diese Familien und in die Hausgemeinden gebracht und sind dann von Haus zu Haus gezogen und haben dann auch diese Irrlehren mit weiter verbreitet und durchaus vielleicht so manchem Ehemann auch noch den Kopf verdreht. Ist natürlich ein Problem. Und deswegen reagiert dann auch der erste Timotheusbrief genau darauf und sagt, also so kann es nicht gehen, jetzt sollen die mal wirklich auch nicht lehren. Das, was bisher da verbreitet wurde, das ist falsch. Und es soll ja alles auch wirklich anständig zugehen, gerade auch für die Außenwirkung einer Gemeinde, wie wir in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Das heißt, es gibt auch da einen ganz konkreten Hintergrund, ein Problem in den Gemeinden vor Ort und darauf wird entsprechend argumentiert. Jetzt wird aber hier auch mit so einer Reihenfolge der Schöpfung argumentiert, wo wir gesehen haben, na gut, im zweiten Schöpfungsbericht, da wird die Eva aus der Rippe oder Seite des Adam geschaffen, aber im ersten Schöpfungsbericht, da haben wir doch gelesen, Gott schuf den Menschen zu seinem Ebenbild, männlich-weiblich. Ja, also hätte er doch mal den Vers sinnvollerweise genommen, aber dann hätte das die Leute damals in dem jüdisch-hellenistischen Kontext nicht überzeugt. Und jetzt habe ich Ihnen einen Vergleichstext mitgebracht aus demselben städtischen kulturellen Kontext wie der erste Timotheusbrief. Das ist aus einem Brief, der dem Pythagoras oder den Pythagoreern zumindest zugeschrieben wird. Und da heißt es, denn dass du mit Eifer davon hören willst, was eine Frau ziert, gibt berechtigte Hoffnung, du seist auf dem besten Wege in Ehren zu ergrauen. Die sittsame, freigeborene Frau muss also zusammen mit ihrem gesetzmäßigen Mann zusammenleben, mit Zurückhaltung geschmückt. Sie muss ein weißes, schlichtes, einfaches Kleid tragen, kein kostbares und prunkvolles. Denn nicht um aufwendige Kleidung bemühen darf sich die Frau, die nach Sittsamkeit strebt, sondern um die Leitung des Haushaltes. Das heißt, das ist fast wörtlich die Kleider- und Kosmetikordnung, die wir im ersten Timotheusbrief eben gelesen haben. Wir haben hier eine ganz starke kulturelle Anpassung oder Kontextualisierung an der Stelle. Und das Frauenbild, das hat sich natürlich sehr stark durchaus durch die Jahrhunderte hindurch weiter erhalten und vermittelt. Und jetzt der letzte Satz, ich habe den auch nochmal fett gedruckt. Denn die Wünsche des Mannes sollen ungeschriebenes Gesetz für die ehrbare Frau sein, nachdem sie leben muss. Das war römisch-griechisches Patriarchat und zwar für die freie Frau, die Freigeborene, ja, von Sklaven gar nicht zu sprechen, die waren Eigentum, die waren Besitzstand und so, die hatten gar keine Rechte. Aber die freie Frau, ja, das so sollte sie leben. So, wenn das Neue Testament tatsächlich auch diese Rollenbilder aufnimmt und in den Gemeinden, gerade in den Haustafeln empfiehlt, dann hat es den ganz konkreten Hintergrund, dass hier das Evangelium in der Umwelt, in der Gesellschaft nicht verlästert werden soll. Denn nicht Gesellschaftstransformation war die Idee des Paulus, denn er hat damit gerechnet, dass Jesus zu seinen Lebzeiten wiederkommt. Es ging darum, das Evangelium zu verkündigen und von daher nicht jetzt langfristig Gesellschaft im Sinne des Evangeliums zu verändern. Das kam dann. Also von daher müssen wir diese Bibelstellen von Erschaffung und Verführung tatsächlich im Kontext der jüdischen Argumentation und auch der hellenistisch-kulturellen Argumentation sehen, damit in den Gemeinden es so ehrbar zugeht, dass Menschen von außen, ob jüdischen oder griechischen, römischen Hintergrunds, sagen, bei denen geht es ordentlich zu. Ja, das ist kulturell angemessen, relevant. So benimmt man sich hier bei uns. Das Gleiche gilt für die Sklavenfrage. Denn keiner von uns würde ja auf die Idee kommen, aha, im Neuen Testament ist von Sklaven die Rede, wir fangen wieder an, Sklaven zu halten. Ja, und da wird was gesagt, wie die Sklaven ihren Herren gehorsam sein sollen und so, damit das Evangelium nicht verlästert wird. Es ging dem Paulus nicht darum, die Sklaverei abzuschaffen, obwohl er sagt, im Herrn sind wir alle Sklaven, nämlich Sklaven Jesu Christi, und jeder Sklave ist im Herrn ein freigelassener und freier Herr. Da werden die Verhältnisse umgekehrt. So, jetzt komme ich zum Schluss. Muss ich auch, ne, Christian? Wir haben ja ein bisschen später angefangen, aber tatsächlich. Jetzt, nach so viel patriarchalischen Texten im Neuen Testament, ja, da könnte man sagen, oh, ja, müssen wir jetzt alle dahin zurückkehren und müssen das wieder so machen, wie das die alten Römer gehalten haben und so. Jetzt kommt das Evangelium tatsächlich und der wichtige, entscheidende theologische Ansatz bei Christus. Und da gibt es eine Zentralstelle, die strahlt wie ein heller Stern über all diesen Fragen, wenn wir über Geschlechter in der Bibel sprechen. Aus Galater 3, Abvers 26, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Söhne in Christus Jesus. Dass hier von den Söhnen die Rede ist, hat damit zu tun, dass in der Kultur nur Söhne erbberechtigt waren. Aber jetzt kommen nämlich auch gleich die Frauen. Auch die Frauen werden hier als Söhne im Sinne des Erbrechtes bezeichnet. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht männlich noch weiblich. Müssten wir kleinschreiben. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Das ist die ganz zentrale christologische Aussage zu den Fragen menschlicher Unterschiede in der alten Schöpfung. Ethnische Unterschiede, Differenzen im sozialen Status, ja sogar biologische Unterschiede der Geschlechtlichkeit spielen in Christus für Menschen der neuen Schöpfung keine Rolle mehr. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Deswegen habe ich mein Problem, wenn immer von Schöpfungsordnungen die Rede ist. Die Stellen meinen meistens eine Fallordnung. Aber wir dürfen als Christen doch von der Erlösungsordnung her leben. Das ist es, was uns doch ausmacht. Ich habe einen schlauen Ausleger, Hans-Dieter Betz, der hat einen wunderbaren Kommentar zum Galaterbrief geschrieben und der fasst das so zusammen: Der Christ ist nun den für die Weltordnung so charakteristischen sozialen, religiösen und kulturellen Unterschieden gestorben. Ja, mit Christus gekreuzigt, durch die Taufe in seinen Tod mit begraben. Das Alte ist vergangen. Und noch ein Zitat, wenn Sie mir das von Betz erlauben. Die eigenartigste der drei Aussagen findet sich in Vers 28c. Da ist nicht Mann und Weib. Es gibt mehrere Interpretationsmöglichkeiten, aber in allen kommt zum Ausdruck, dass in der christlichen Kirche die Geschlechtsunterschiede zwischen Mann und Frau bedeutungslos geworden sind. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Aussagen stehen die Geschlechtsbeziehungen hier im Neutrum. Das deutet darauf hin, dass es nicht nur um soziale Unterschiede zwischen Mann und Frau, Rollen und Gender geht, sondern um biologische Unterschiede. Die gelten in Christus nicht mehr. Die spielen keine Rolle mehr im Horizont der neuen Schöpfung. Und deswegen, so tritt mit Galater 3,28 das erste Mal eine Lehre in Erscheinung, die offen die Beseitigung der geschlechtsbedingten Ungleichheit propagiert. Das Neue Testament lehrt die Beseitigung der geschlechtsspezifischen Unterschiede in Christus. Das ist revolutionär. Das war so revolutionär für die damalige Zeit, dass man gar nicht begriffen hat, was das gesellschaftlich für Veränderung bedeutet. Und trotzdem ist es kein Zufall, dass gesellschaftliche Veränderungen, wie zum Beispiel die Abschaffung der Sklaverei oder die Gleichberechtigung der Frau, das ist auf christlichem Boden und vor christlichem Menschenbild entstanden. Es hat lange gedauert, hat zu lange gedauert. Aber die Quellen dafür liegen in dieser revolutionären Botschaft des Neuen Testaments in Jesus Christus. Und selbst bei Jesus selber finden wir das, dass schon der irdische Jesus in den Evangelien das, was wir traditionell als vielleicht das Wichtigste mit Ehe und Familie und so ansehen, dass Jesus das deutlich von der Nachfolge und vom Reich Gottes her relativiert. Ich will die ganzen Zitate jetzt gar nicht alle vorlesen, aber was Jesus sagt, wer sind meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern? Ja, als die Familie anklopft, Maria und die Brüder und leiblichen Schwestern Jesu, und er sagt, wer den Willen Gottes, meines Vaters im Himmel tut, der ist meine Mutter und meine Bruder und meine Schwester. Und will mir jemand nachfolgen, der verlasse Vater und Mutter und Frau und Kinder und komm und folge mir nach. Und der sagt, lass mich zuerst noch meinen Vater beerdigen. Da sagt Jesus, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber komm und folge mir nach. Das sind neue Reich Gottes Werte, die er hier bringt. Und um nochmal ganz kurz zu erwähnen, was mit dieser Leviratsehe, an der Onan gescheitert ist, im Neuen Testament geworden ist. Die Sadduzäer-Frage, da wollen sie Jesus die Fangfrage stellen. Also letztlich hatten 7 Brüder dieselbe Frau und jetzt in der Auferstehung, wenn es die denn gäbe, wessen Frau ist sie denn? Und Jesus sagt, ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes, sondern sie werden weder heiraten noch geheiratet werden, sondern werden sein wie die Engel im Himmel. Das heißt, unsere eschatologische Existenz wird engelgleich sein. Ja? Das ist eine neue Wirklichkeit, die für Jesus auch da schon am Horizont steht. Ja, also insofern, ich spare jetzt mal, was Paulus sonst noch über Ehe und so sagt. Und wir haben auch noch etliches, was wir vielleicht im Gespräch jetzt sagen können. Vielleicht das als Schlusssatz. Ich habe ja gesagt, es gibt noch die Eunuchengeschichte. Für Menschen, die aufgrund ihres Geschlechts bisher nicht kultfähig waren, gilt, was bereits im Alten Testament für die Heilszeit verheißen ist. Aus Jesaja, und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Das ist Evangelium für transsexuelle Menschen. Ein Namen, ein Denkmal in meinem Hause, das ist besser als Söhne und Töchter. Und im Neuen Testament gibt es eine Geschichte, nämlich von dem Kämmerer in Äthiopien, der in Apostelgeschichte 8 da dem Philippus über den Weg geschickt wird und der dann getauft wird. Und er durfte in Jerusalem nicht am Tempelkult teilnehmen, denn er war ein Eunuch. Und in Apostelgeschichte 8, im griechischen Text, im Original, da steht so oft Eunuchos. Und es ist der Apostelgeschichte so wichtig zu sagen, was war das für ein Mensch? Ein Eunuch. Und was macht Philippus mit dem Eunuchen? Der in Jerusalem zwar nicht in den Tempel durfte, aber der kommt zum Glauben an Jesus. Und auf der Stelle wird er getauft und er zog seine Straße fröhlich. Von daher dürfen wir, egal welchen Geschlechts wir sind, fröhlich mit Psalm 139 beten. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Die übrigen Folien, die lasse ich jetzt einfach mal weg. Unsere Zeit ist ein bisschen fortgeschritten. Wir wollen ja ins Gespräch kommen und zu fragen. Und den Rest können dann Martin und Tobi die nächsten 2 Abende wieder zurechtrücken. Ja, ja, also erstmal, ich bin fertig an der Stelle und Sie vielleicht auch, aber... Ja.